Die heutige Predigt trägt den Titel Geduldig sein und der Text ist aus Hebräer 10, Vers 35 und 36. Geduldig sein. Ich lese die Texte aus der Elberfelder Übersetzung. Es heißt hier in Hebräer 10, Vers 35 und 36: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davonträgt. Denn Ausharren habt ihr nötig. Um näher zu verstehen, wie dieses Geduldigsein uns im Leben begegnen kann, betrachten wir einige Momente aus der alttestamentlichen Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Dies soll uns helfen zu erahnen, wie Gott unser Ausharren sich denkt. Es soll uns eine Vorstellung darüber geben und somit uns eine Hilfe sein, wie Geduld in unserem Leben aussehen könnte. Wenn wir dies tun, nehmen wir eine der Hauptaufgaben der alttestamentlichen Geschichten für unser Leben wahr. Wir lernen durch die alttestamentlichen Geschichten die menschlichen Neigungen, welche auch uns betreffen, besser kennen. Durch das Nachdenken über diese Geschichten erahnen wir das Leben auf der Erde, wie es sich anfühlen könnte und erahnen Gottes Existenz darin. Wir ertasten das Wesen Gottes und sein Eingreifen in dieses unseres Lebens. Du merkst, dass ich mit Erahnen, Ertasten, mit der Möglichkeitsform anfühlen könnte, mich vorsichtig ausdrücke. Dies, weil diese Geschichten nicht wie ein Rezept, wie ein Kuchenrezept oder sonst ein Menürezept eins zu eins in unser Leben übertragen werden kann. Denn das Leben ist zu komplex. Jedoch bilden sie einen Hinweis, eine Stoßrichtung, mit welchen wir über unsere eigene Situation im Leben nachdenken können. Dass wir dies so tun können und sogar sollen, erfahren wir im Neuen Testament im 1. Korintherbrief. Es heißt hier in 1. Korinther 10, Vers 6 diese Worte: Diese Dinge, und da ist vom Auszug aus Ägypten die Rede, des Volkes Israel, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Und etwas später im Vers 11 heißt es so: Alles dies aber widerfuhr jeden als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das Volk Israel war mit 600.000 Männern plus Frauen und Kindern und einer nicht geringen Zahl von Mischvolk, wie es in der Bibel heißt, in 2. Mose 12, Vers 37, in der heutigen Wüste Sinai unterwegs. Damals, oder in der Bibel, lesen wir den Namen Wüste Schur und Wüste Sin. Es waren also, wir müssen das hochrechnen, 600.000 Männer plus. Es waren also mehr als 2 Millionen Menschen zusammen unterwegs. Wir dürfen uns da wirklich eine karge Wüste, so in dieser Art und Weise, das ist ein heutiges Bild aus der Wüste Sinai, dürfen wir uns vorstellen, also Sand- und Steinwüste. Natürlich nicht überall gleich, aber so wirklich auch eine karge Landschaft. 3 Tage marschierten sie nun, ohne an frisches Wasser zu gelangen, durch diese Wüste. Schließlich kamen sie zu Mara, wo Wasser zu finden war. Leider war das Wasser nicht trinkbar. Es war bitter. Das Volk murrte gegen Mose. Zitat: Was sollen wir trinken? Zitat Ende aus 2. Mose 15, Vers 24. Mose, heißt es dann, schrie zu Gott. Und Gott gab dem Mose den Auftrag, ein Stück Holz in das Wasser zu werfen, und so wurde das Wasser trinkbar. Wir erfahren in der Bibel nicht, ob sie in diesen 3 Tagen in der Wüstenwanderung gar kein Wasser oder noch wenig Wasser bei sich hatten. Die Worte, Zitat, und sie fanden kein Wasser, Zitat Ende, zeigen uns, dass sie Wasser gesucht haben. Sicher ist, dass diese Situation für das Volk Israel sehr herausfordernd war. Stellen wir uns vor, mit Vieh, Kind und Kegel unterwegs in dieser Wüste, ohne genügend Wasser zu haben. Wir dürfen jedoch auch wissen, dass wenn Gott diese Menschen damals und auch uns in diese besondere Herausforderung gestellt hat, er auch ihnen besonders nahe ist. Dies war damals in der Art und Weise, wie Gott sich durch die 10 Plagen gegen Ägypten, dem Volk Israel, als überaus mächtig erwies. Wie er das Volk Israel trockenen Fußes durch das Schilfmeer führte, danach das Heer der Ägypter im Schilfmeer ertränkte und schließlich dem Volk Israel am Tag durch eine Wolkensäule sowie in der Nacht durch eine Feuersäule den Weg wies. Also Gott hatte sich überaus groß dem Volk gezeigt und jetzt eine große Herausforderung. Trotzdem, es war anstrengend und das Volk murrte dagegen. Geduld war gefragt. Nach diesen 3 Tagen und dem Erlebnis mit dem Wasser war das Volk Israel während einem weiteren Monat in der Wüste unterwegs. Das Wasser war in dieser Zeit, wie es scheint, weil wir nichts davon lesen in der Bibel, kein Problem mehr zu sein. Jedoch wurde die Ernährung der über 2 Millionen Menschen zur Problematik. Es heißt in 2. Mose 16, Vers 3 die folgenden Worte: Und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Denken wir daran, dass das Volk Israel in Ägypten Sklaven waren und harte, sehr harte Arbeit zu verrichten hatten. Und nun wollen sie zurück. Aus diesen Worten aus 2. Mose 16, Vers 3 können wir schließen, dass die Ernährung der über 2 Millionen Menschen eine große Schwierigkeit darstellte. Gott hatte sie sicher nicht vergessen. Das dürfen wir ganz gewiss wissen. Er hätte sie ganz bestimmt versorgt. Durch das Murren des Volkes handelt Gott, wir könnten sagen, außer Plan. Er versorgt sie sogleich am gleichen Abend mit Wachteln, welche er vorbeischickt, und ab dem nächsten Morgen regelmäßig jeden Tag mit dem Manna. Zuerst Durst und jetzt Hunger. Beides stellt ein deutlicher Mangel dar. Wie wir aus dem 1. Korintherbrief gehört haben, sind diese Dinge uns zum Vorbild geschehen. In deinem und meinem Leben treten Mangelerscheinungen auf. In deinem und meinem Leben tritt Mangel auf. Wir geraten in eine Notlage, welche uns stark herausfordert. Ja, öfter erleben wir in unserem Leben sogar mehrere Notlagen, mehrere Herausforderungen gleichzeitig, welche uns zu schaffen machen. In unserem Text aus dem Hebräerbrief 10, Vers 35 heißt es: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das griechische Wort, das hier mit wegwerfen wiedergegeben wird, apoballo, kann in unserem Zusammenhang mit wegwerfen oder verlieren wiedergegeben werden. Verliert eure Zuversicht nicht. Werft sie nicht weg. Das Wort Zuversicht im griechischen Paresia kann verschiedene Bedeutungen haben. Das kann von Freiheit, Freimütigkeit, Freudigkeit, das gute Zutrauen, die Unerschrockenheit, Mut, Klarheit, Deutlichkeit oder auch das offene Reden bedeuten. In der Luther-Übersetzung wird das Wort übrigens mit Vertrauen übersetzt. Alle diese Varianten sind möglich und besagen schlussendlich dasselbe. Hier finden wir dasselbe griechische Wort Zuversicht. Ich habe es hier fett gemacht. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es: Und dies ist die Zuversicht, also Paresia, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Diese Worte aus dem 1. Johannesbrief zeigen uns den Charakter des Wortes Paresia an. Es ist ein festes Wissen, eine Klarheit darüber, dass etwas sicher geschehen wird. Es ist ein unerschütterliches Vertrauen, dass etwas eintritt. In Epheser 3, Vers 12 lesen wir: In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Gemeint ist Jesus Christus. Auch wenn hier die Elberfelder Übersetzung Paresia mit Freimütigkeit, vorher hatten wir Zuversicht, wiedergibt, weil Paulus nachher mit einem zweiten griechischen Wort dasselbe nochmal bestärkt, sehen wir an diesem Vers deutlich, dass die Zuversicht, das gute Zutrauen, das feste Vertrauen mit dem Glauben an Jesus Christus gekoppelt ist. Durch den Glauben an Jesus Christus eröffnet sich für uns Menschen eine ganz neue Lebensdimension. Durch die Vergebung des Bösen in unserem Leben erhalten wir Frieden mit Gott. Die Vergebung der Sünden. Der Friedensschluss mit Gott wurde durch das Sterben Jesu am Kreuz für uns möglich. Dies kommt ein paar Sätze vor unserem Predigttext in Hebräer 10, Vers 19 so zum Ausdruck. Es heißt: Da wir nun durch das Blut Jesu Freimütigkeit, Paresia, haben zum Eintritt in das Heiligtum. Im Griechischen finden wir wieder das Wort Paresia, welches an dieser Stelle mit Freimütigkeit und in unserem Text mit Zuversicht wiedergegeben wird. Auf zwei verschiedene Weisen bringt der Schreiber des Hebräerbriefes das zum Ausdruck, was der Inhalt der Freimütigkeit, der Zuversicht darstellt. Es ist der Eintritt in das Heiligtum, der Empfang der Verheißung. Es ist das herrliche Leben mit Gott in der Ewigkeit, welches Menschen, welche an die Einzigartigkeit Jesu glauben, zu erwarten haben. Im Hebräer 10, Vers 23 wird uns dasselbe mit diesen Worten gesagt. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wir merken ganz deutlich, wie der Schreiber des Hebräerbriefes immer wieder auf andere Art und Weise dasselbe uns nahe bringt. In Hebräer 10, 35 ist mit Zuversicht oder Freimütigkeit derselbe Inhalt wiedergegeben wie hier in Vers 23. Mit einer genaueren Umschreibung, das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Alle Aspekte dieser Worte ist in Zuversicht oder Freimütigkeit enthalten. Erstens der Aspekt, die Art der Hoffnung, die Ewigkeit mit Gott. Zweitens das Festhalten, das darauf Vertrauen. Und drittens, es heißt in unserem Text, den Ausharren habt ihr nötig. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davonträgt. Das griechische Wort Hypomone ist hier mit Ausharren übersetzt. Man kann es auch, ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir schon gehört haben, dass Hypomone ein zusammengesetztes Wort ist aus Hypo, das heißt unter, und Monä, das kann man mit Bleibe oder Aufenthaltsort übersetzen, also unter dem Ort bleiben. Das finde ich sehr interessant. Das Ausharren ist ein in der Situation bleiben, ein nicht aus der Situation fliehen. Es meint, dass wir nicht in Sünde fliehen, sondern vertrauend auf Gott, auf sein Eingreifen warten. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel damit große Mühe hatte. Auch für uns ist dies wohl das schwierigste Übungsfeld im Erdendasein. Als das Volk Israel ein gutes Jahr in der Wüste war, murrten sie gegen das Manna. Also wir gehen etwas weiter jetzt in der Geschichte der Wüstenwanderung des Volkes. Ein Jahr später murrten sie gegen das Manna. Es war ihnen verleidet, jeden Tag dasselbe zu sehen und zu essen. Ich denke, dass wir es gut nachvollziehen können, dass das Volk Israel Mühe damit hatte, stets dasselbe zu essen. In 4. Mose, Vers 11, Kapitel 11, Vers 4 bis 6 lesen wir: Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Wie herzig die Worte. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Wie verwöhnt sind wir darin in der Ernährung. Wir haben eine enorm vielfältige Ernährung zur Verfügung. Wie würden wir wohl reagieren, wenn es ein Jahr lang immer nur Kartoffeln gäbe? Wenn wir uns dies plastisch vorstellen, wird uns bewusst, dass wir genau in derselben Gefahr sind wie das Volk Israel. Wir können die Vergebung durch Jesus Christus dafür in Anspruch nehmen und sagen und uns bewusst sein, wir sind nicht besser. Es könnte uns genauso geschehen, und bescheiden Jesus bitten, dass er uns hilft, geduldiger, ausharrender zu sein. Nun, dürfen wir denn nicht damit Mühe haben, wenn etwas uns schon lange bedrückt, wenn etwas uns große Mühe bereitet? In den Psalmen können wir lernen, wie wir uns in unseren Nöten verhalten können. Im Psalm 69, 2, Vers 2 bis 4 heißt es zum Beispiel so: Rette mich, Gott, denn Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle. Meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Der Psalmschreiber schildert hier ganz bildlich, wie es ihm in seinem Gefühl ergeht. Er fühlt sich wie ertrunken, er fühlt sich wie in tiefem Schlamm. Er fühlt sich, das können wir aus diesen Worten merken, wirklich sehr, sehr schlecht. Wir erkennen in diesem Psalm, dass wir Gott ganz offen sagen können, wie uns zumute ist, wie es uns geht. Dieses Schildern unserer Situation ist in den Psalmen jedoch immer eng verbunden oder verknüpft mit Bitten und Flehen, ja mit Schreien zu Gott. Hier sagt ja der Psalmschreiber, ja, er hat so viel schon zu Gott geschrieben, dass seine Seele entzündet ist. Also, dass er schon Schmerzen in seiner Seele vom Schreien empfindet. Unwahrscheinlich haben wir schon so zu Gott geschrien in unseren Nöten. An einer anderen Stelle aus dem Psalmen in Kapitel 39, Vers 13 bis 14 heißt es so: Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir. Ein Beisasse wie alle meine Väter, blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. In diesen Worten sehen wir, dass der betende David Gott sagt, dass er sich von ihm verlassen fühlt. Er bringt dies zum Ausdruck, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse. Wieder ist das Beschreiben der Gefühle mit dem Bitten zu Gott eng verbunden. Wende deinen Zorn noch einmal von mir ab, damit ich nochmals fröhlich sein kann, bittet David Gott. Wir können Gott unsere Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Aber wo liegt denn der Unterschied zu den Reaktionen des Volkes Israel in der Wüste? Sie klagten Gott an. Sie bitten und schreien nicht zu Gott, das tut dann Mose für sie, sondern sie ergeben sich in Vorwürfen gegen Gott. Sie ergeben sich in Klagen und ringen nicht um das Vertrauen zu Gott. Sie ringen nicht um das Vertrauen zu Gott. Sie suchen in ihrer Not nicht das Lob zum allmächtigen Gott. Wir schauen noch die eine Stelle an, in Psalm 55, Vers 2 bis 3, dann Vers 17 und 24. Hier heißt es: Nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen. Dann Vers 17 heißt es: Ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Und Vers 24, ich aber will auf dich vertrauen. Nachdem, ich habe dort pünktlich gemacht, also ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen. In der Folge beschreibt nun der Psalmschreiber David näher seine, wie er sich fühlt und wie seine Situation ist. Er beschreibt näher, wie es ihm ergeht. Und er bittet zu Gott, dass er die Situation verändert. Es ist ein Wechsel zwischen Beschreiben und Bitten. Und dann kommt dieses klare Bekenntnis von David. Ich rufe zu Gott. Und dann im letzten Vers des Psalmes, ich aber will auf dich vertrauen. Es ist ein klarer Entscheid des Menschen, ich will auf dich vertrauen. Ich gebe nicht auf, dir zu vertrauen, Gott, dass du für mich sorgst. Diesen Entscheid brauchen wir immer wieder. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davonträgt. An den starken Gefühlen, welche wir von David in den Psalmen erfahren haben, erkennen wir, wie heftig unsere Gefühle, unsere und auch dann unsere Geduld und unser Ausharren manchmal gefordert ist. An den Geschichten des Volkes Israel in der Wüste genau dasselbe. Ein Bild davon möchte ich noch in Erinnerung rufen. Die Bibel klärt uns auf, dass die Wüstenwanderung des Volkes Israel ganze 40 Jahre dauerte. Dies bedeutet, dass sie 40 Jahre lang dieselbe Nahrung hatten, das Manna. In 2. Mose 16, Vers 35 heißt es, und die Söhne Israel aßen das Manna 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Manna, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Soweit das Zitat. Jeden Tag Manna, wie eintönig. Das sind wirklich große Herausforderungen. Auch unser Vertrauen zu Gott wird immer wieder hart geprüft. Es ist wichtig, diese Prüfungen anzunehmen. Sich nicht dagegen zu wehren. Nicht dagegen zu murren. Nicht Gott abzulehnen, sondern in Bitten und Flehen und im Vertrauen sich an Gott zu wenden. Es lohnt sich. Wir werden in der Bibel auch gelehrt, dass das Volk Israel so lange in der Wüste verweilen musste, weil es gegen Gott immer wieder ungehorsam war. Wenn wir uns entschließen, Gott abzulehnen, die Hoffnung aufzugeben, lässt Gott eine Situation länger, in der wir die Herausforderung erleben. Er lässt die Herausforderung länger bestehen, damit wir es angehen und nicht immer wieder ausweichen. Damit wir es angehen, diese Lektion zu lernen. Wenn wir uns hingegen entschließen, Gott zu vertrauen, belohnt dies Gott und führt uns einen Schritt weiter. In Jakobus 5, Vers 10 zum Abschluss lesen wir nicht einfache Worte in diesem Zusammenhang. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wie ich zu Beginn sagte, die Geduld, das Geduldigsein, das Ausharren, denke ich, ist wirklich eine der schwierigsten Lebensschulen, die wir haben. Wir wollen einander ermutigen und wollen uns wie der Psalmschreiber dafür entscheiden, ich will Gott vertrauen. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir, himmlischer Vater, dass du mit uns geduldig bist. Deine Geduld ist unendlich und wir sind so dankbar dafür. Wie oft vertrauen wir nicht auf deine Macht? Herr, vergib uns. Und Herr, wir sind so froh, dürfen wir darum bitten, dass du uns stärkst, dass du unser Vertrauen stärkst, dass wir geduldiger sein können, dass du unser Ausharren stärkst. Wir loben und preisen dich und wollen uns immer wieder entscheiden und auch jetzt. Herr, wir wollen auf dich und deine Güte und ein gutes Schauen auf uns, dein gutes Versorgen zu uns vertrauen. Amen.